Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
Das haitianische Volk lebt mit einem Traumatismus. Es lebt in einer Art Gefängnis, denn in Haiti gibt es keinen Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit, keinen Unterschied zwischen Leben und Tod oder zwischen Tag und Nacht.
I am appealing to the world, especially to the United States. Help us.
Hier gibt es Tausende, die als Professionelle arbeiten, darunter sehr junge Mädchen und Jungen. Es gibt für die meisten keinen Grund zu studieren oder einen Beruf zu lernen, weil du am Ende keine Arbeit bekommst. Also hast du die Wahl, entweder Sklave oder hart sein, nicht zu wissen und diese Arbeit zu machen.
Soforthilfe, das ist notwendig, dass man etwas macht, aber mittelfristig muss auch etwas passieren. Ich habe gedacht an eine Art von Marshallplan für Haiti.
Soforthilfe braucht dieses Land, das ist klar, aber es braucht noch viel mehr. Haiti am Tag 3 nach dem Erdbeben steht immer noch unter Schock. Leichenberge auf den Straßen, Menschen irren durch die Hauptstadt, haben kein Dach mehr über dem Kopf, Verletzte bleiben unversorgt. Das ist die aktuelle Katastrophe in Haiti. Ein Erdbeben, eine Naturkatastrophe, deren Folgen aber wohl nicht so dramatisch ausfallen würden, läge Haiti nicht ohnehin am Boden. Wirtschaftlich, ökologisch, politisch. Haiti ist das ärmste Land des Westens. Einst als schwarze Perle der Karibik gefeiert, blieben schon vor dem Erdbeben die Touristen aus. Der Landwirtschaft war durch Wirbelstürme, Überschwemmungen und Abholzung die Grundlage entzogen. Wirtschaftlich geschwächt durch Ausbeutung durch das Ausland, politisch geschüttelt durch korrupte inländische Eliten. Das ist Haiti. Ist dieses Land also ohne Zukunft? Fragen wir in der nächsten Stunde und schauen auf Haiti nach der Katastrophe. Fangen wir bei der aktuellen Lage an. Hans-Christoph Buch, Schriftsteller und Haiti-Kenner, guten Tag.
Guten Tag.
Sie schreiben nicht nur über Haiti, von Haiti, Sie sind dem Land auch persönlich verbunden, haben Verwandte und Freunde dort. Was haben Sie von ihnen gehört? Wie haben die das Erdbeben überstanden?
Meine Verwandten sind noch am Leben, das ist das Wichtigste. Ihre Häuser stehen noch, nur ein Haus ist eingestürzt, aber das war zum Glück nicht bewohnt. Von Freunden höre ich nichts. Ich warte immer noch auf Nachricht von Schriftstellern und Intellektuellen aus Haiti. Das kann aber daran liegen, jedenfalls hoffe ich das, dass das Kommunikationsnetz, also Internet, Telefon und so weiter, zusammengebrochen ist.
Was berichten Ihnen die, die Sie erreichen? Über die Situation dort.
Gar nichts. Die haben andere Sorgen, als lange Berichte zu schreiben. Die schreiben nur, bin noch am Leben, Haus steht oder so etwas. Das ist ganz klar, in so einer Situation gibt es Vordringliches zu tun. Und selbst die UNO-Truppen sind ja hauptsächlich damit beschäftigt, ihre eigenen Vermissten zu suchen, bevor sie der Bevölkerung helfen können. Man muss auch sehen, dass die Hilfskonvois, die jetzt eintreffen, zuerst mal für sich selbst sorgen müssen. Die brauchen alle Wasser, Strom, ein Dach über dem Kopf. Das ist gar nicht einfach zu organisieren in einem Land, wo auch ohne Erdbeben Chaos herrscht, wo die Straßen oft schwer passierbar sind, von Müllbergen verstopft und jetzt eben auch von Trümmern und in Panik umherirrenden Menschen.
Wenn man, wie Sie, Angehörige dort hat, ist das nicht auch eine Situation, wo man sagt, ich möchte hin, ich möchte helfen? Überlegen Sie das?
Nein, da würde ich ja nur im Weg stehen. Und wie gesagt, ich würde das Wenige, was dort an Nahrung und Wasser verfügbar ist, nun auch noch einen Teil davon für mich beanspruchen. Nein, ich fahre etwas später hin, abgesehen davon, dass es im Moment gar keine Möglichkeit gibt, nach Haiti zu fliegen. Die Hilfskonvois sitzen an der Grenze zur Dominikanischen Republik fest. Und da gibt es erfahrungsgemäß immer auch Grenzwächter, die von dieser Notsituation profitieren und Bestechungsgelder verlangen, bis dann die Grenze geöffnet wird. Ich habe solche Situationen am Ort schon mehrfach erlebt.
Dann fragt man sich natürlich, wie kann denn dann jetzt auch der Westen helfen? Wie können andere Länder helfen? Es gibt Spendenkonten, viele Menschen wollen helfen und spenden. Diese Spendenwelle läuft eigentlich schon. Was glauben Sie, ist die sinnvolle Hilfe?
Natürlich sind Spenden sinnvoll. Die Hilfe ist sinnvoll und notwendig. Ich fürchte nur, sie kommt für viele zu spät. Es ist wie immer nach solchen Katastrophen eine Welle der Hilfsbereitschaft, auch eine Spendenbereitschaft, und dann wird uns versichert, die Hilfe käme schnell und unbürokratisch ans Ziel. Schnell und unbürokratisch, ja. Das Gegenteil ist der Fall. Sie kriecht langsam und bürokratisch vorwärts und viele werden jetzt sterben, wenn die Hilfe in greifbarer Nähe ist. Denn auch in Haiti ist es kalt im Winter und die Überlebenden, die zum Teil Wunden, frische Wunden haben, vielleicht auch nur leichtere Verletzungen, die können nicht mehrere Nächte im Freien überstehen ohne Essen und Wasser. Und die Bilder sprechen ja für sich. Viele der Toten auf den Straßen werden erst auch nach der Bergung gestorben sein. Und die Hilfsdienste kommen nicht so schnell zu den Bedürftigen. Selbst die, die am Flughafen direkt gelandet sind, Transportmaschinen aus USA, haben logistische Schwierigkeiten, das schwere Gerät in die Innenstadt zu schaffen.
Das ist dramatisch, was Sie da beschreiben. Das hört man auch in anderen Berichten, Herr Buch. Trotzdem, muss man es natürlich versuchen und irgendwann wird die Hilfe ankommen bei denen, die es bis dahin ausgehalten haben. Aber Sie kennen ja das Land sehr gut. Sie haben eben auch beschrieben, was es eben jetzt neben und vor der Erdbebenkatastrophe schon in Haiti an chaotischen Zuständen gab. Würden Sie denn so weit gehen, dass man sagen kann, ja, endlich guckt die Weltöffentlichkeit mal richtig auf Haiti und vielleicht kann man diese Aufmerksamkeit nutzen, um das Land insgesamt voranzubringen?
Ich bin auch da Pessimist. Ich schreibe seit mehr als 30 Jahren über Haiti und ich habe es schon oft erlebt, dass die Weltöffentlichkeit auf Haiti blickt. Als Baby Doc stürzte, als Aristide Präsident wurde, dann vertrieben wurde, dann zurückkehrte mit amerikanischer Hilfe. Immer gab es dieses Medieninteresse, das auch Hintergrund unseres Gesprächs jetzt ist, und danach null, gar nichts mehr. Danach interessierte sich niemand mehr für Haiti und die Spenden dienen ja vor allem der Beruhigung unseres eigenen Gewissens. Aber man versuche mal, die Bilder wirklich auf sich einwirken zu lassen, die man sieht. Man versuche sich mal in die Situation eines Kindes zu versetzen, das da apathisch vor sich hinschauend auf der Straße sitzt, völlig nackt, oder eines Menschen, der unter einer Betonplatte eingeschlossen ist, oder noch am Leben Passanten oder Rettern zuwinkt, die an ihm vorbeigehen. Das ist die Realität und meine Aufgabe als Schriftsteller ist es, nicht zu beschönigen, sondern die Wahrheit zu sagen.
Hans-Christoph Buch, Schriftsteller und Haiti-Kenner, ganz herzlichen Dank für diese Wahrheit und Einschätzung.
Ja.
Die Lage in Haiti ist unübersichtlich. Viele versuchen zurzeit hineinzukommen in das Land, Helfer und Journalisten. Gleichzeitig wird versucht, Verletzte außer Landes zu bringen, also eine wirklich chaotische Situation, wie auch Herr Buch sie eben beschrieben hat. Unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann beobachtet die Lage in Haiti von Mexiko aus. Das ist der aktuelle Stand.
Haiti wartet auf Hilfe. Die meisten Einwohner von Port-au-Prince sind weiterhin auf sich gestellt. Es landen zwar ständig Flugzeuge mit Hilfslieferungen, doch es dauert lange, bis davon etwas bei den Betroffenen ankommt. Gewöhnt daran, alleingelassen zu sein, helfen die Menschen sich selbst, so gut sie können. Sie beginnen damit, die Toten aus den Straßen zu beseitigen, erzählt Michael Kühn, Koordinator der Deutschen Welthungerhilfe und seit 10 Jahren in Haiti.
Ich habe ein paar Leute gefragt, die gesagt haben, sie wissen gar nicht, wo sie die hintransportieren sollen. Die gleichen Schauhäuser sind einfach schon voll. Es fehlt auch an diesen Spezialsäcken, in denen man die Leichen einwickelt. Ich habe gehört, dass es heute schon zur Verbrennung von Leichen gekommen sein soll. Und ich vermute, das sind die etwas pragmatischen Lösungsversuche der Anwohner, um sich einfach von dem entsetzlichen Gestank verwesener Körper zu befreien.
Namen von Toten bedeuten in der Notsituation wenig. Die Überlebenden verzichten in vielen Fällen darauf, die Leichen zu identifizieren. Verzweiflung und Wut beginnen sich Luft zu machen. Von Plünderungen wird berichtet. Michael Kühn.
Es gab sicherlich bereits Plünderungen hier, allerdings nicht in der richtig gewalttätigen Form. Ich habe auch selbst gesehen, wie ein Handyladen geplündert wurde. Aber wenn Sie mir das erlauben, es war relativ harmlos. Es war mehr so die Gier nach der Möglichkeit, irgendwas umsonst zu bekommen, sodass man sonst hätte bezahlen müssen, als die Verzweiflung aufgrund der Situation. Aber wenn hier nicht zügig von der internationalen Gemeinschaft sichtbar Hilfe geleistet wird, gerade im Bereich Nahrungsmittel und Trinkwasser, dann kann die Situation sehr schnell kippen.
Haiti war durch den Friedenseinsatz der UN-Blauhelme politisch relativ stabil. Die Sicherheitslage hatte sich besonders in den vergangenen Monaten verbessert. Doch meinten Experten wie Michael Kühn, schon eine Naturkatastrophe könne ausreichen, um das Land wieder an den Abgrund zu führen. Mit diesen Ausmaßen hatte dabei niemand gerechnet.
Anne-Kathrin Mellmann über die aktuelle Lage in Haiti. Land ohne Zukunft, Haiti nach der Katastrophe, der Tag in HR2 Kultur. Unter den Opfern des Erdbebens ist auch der bekannte haitianische Schriftsteller, Wissenschaftler und Politiker Georges Anglade. Er war führendes Mitglied der Demokratiebewegung und kurzzeitig auch Minister unter dem Präsidenten Aristide. Er galt als einer der wichtigsten Kenner seines Landes. In dem Band »Das Lachen Haitis« sind 90 Miniaturen von ihm zusammengefasst. Mit einer aus diesem Band, nah an den aktuellen Fragen, wollen wir Ihnen sein Haiti näher bringen, das Auge des Zyklons.
Die Bewohner von China hatten schon vor langer Zeit gelernt, nur solche Ansprüche zu stellen, die die Natur zu befriedigen bereit war. Sie waren stolz auf ihre Unterwerfung unter die Gewalten des Meeres, der Erde und des Himmels, von denen sie oft mit der Befriedigung dessen sprachen, der sich in einem gefährlichen Spiel gut aus der Affäre zieht. Es war eine Art siegreiche Niederlage, ein Kampf, in dem sie ständig Boden preisgaben, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Später sollte ich erfahren, dass diese allgemeinen Betrachtungen robuste Doktorarbeitenkapitel abgaben, aber hier interessieren mich im Moment nur die Anekdoten, die daran hafteten. Sie schienen mir aus 100 Facetten geschnitzt, deren tausendfältiges Funkeln mich in Erstaunen versetzte. Wie damals, als ich hingerissen erfuhr, dass das Eindringen des Meeres in die tiefgelegenen Stadtteile mit einem seit der griechischen Antike treffenden Terminus bezeichnet wurde, nämlich mit Kataklysmos, Überschwemmung durch heftigen Wind. Eine lange Abstammungslinie bis zu unseren Kataklysmes, deren Verwüstungen wir 4 Monate im Jahr fürchteten. Oder auch Orkan und Kaiman, wie bereits lange vor uns die Indianer von Yakimo in ihrer Sprache sagten. Von Anfang August bis Ende November hatten also die Bewohner von China zu Recht Angst vor den Zyklonen mit ihren verheerenden Folgen. Denn jedes Mal starb China ein wenig mehr. Nicht mehr lange, und es würde endgültig sterben.
Das Auge des Zyklons von Georges Anglade, der haitianische Schriftsteller, der bei dem Erdbeben umgekommen ist. Wir hören noch mehr von seinen Schilderungen der in Haiti ohnehin bekannten Herausforderungen durch die Natur, hier am Beispiel des Ortes China. Haiti liegt auf dem westlichen Drittel der Insel Hispaniola, rund 80 Kilometer östlich von Kuba. Auf dem Mittelteil und im Osten der Insel befindet sich die Dominikanische Republik. Zentrum der Geschichte Hispaniolas war jahrhundertelang Santo Domingo, die Hauptstadt der heutigen Dominikanischen Republik und zugleich die älteste Stadt von ganz Amerika. Sie verdankt ihre Existenz dem ersten Europäer, der auf Hispaniola landete. Und das war Christoph Kolumbus im Jahre 1492.
Santo Domingo wurde bereits 4 Jahre später gegründet, war zunächst die wichtigste Stadt Spaniens in der neuen Welt, Drehscheibe für die Gold- und Silberschätze aus Mexiko und Peru. Später übernahm der noch geschütztere Hafen von Havanna diese Funktion. Santo Domingo wurde unwichtiger, 1586 dann vom britischen Piraten Sir Francis Drake geplündert. Die Insel blieb arm, Spanien verlor das Interesse. Das nutzten ab Mitte des 17. Jahrhunderts französische Siedler, die im Westen und Nordwesten von ihren afrikanischen Sklaven Zuckerrohr anbauen ließen. Damit begann die sprachliche Aufteilung Hispaniolas. Noch heute ist Französisch in Haiti Amtssprache, Spanisch in der Dominikanischen Republik. Das Nebeneinander aber war nie friedlich. Erst bekriegten sich Franzosen und Spanier, als dann Anfang des 19. Jahrhunderts beide Inselteile unabhängig geworden waren, besetzte die Schwarzenrepublik Haiti gut 20 Jahre lang sogar ganz Hispaniola. 1844 aber endete die kurze Zeit dieses Groß-Haiti.
Michael Castricius über die Geschichte der Insel Hispaniola, auf der sich Haiti und die Dominikanische Republik befinden. Schauen wir noch etwas genauer auf die Geschichte und das politische System Haitis. Ulrich Fleischmann vom Lateinamerika-Institut an der FU Berlin, guten Tag.
Guten Abend.
Die Geschichte der Unabhängigkeit Haitis ist eine besondere. 1804 wurde die Unabhängigkeit erklärt. Was war daran so besonders?
Die Staatsgründung war die einzige erfolgreiche Revolution einer Sklavenbevölkerung, die ihre Kolonialmacht besiegt hat.
Es war also die erste schwarze Republik?
Es war die erste schwarze Republik, die erste Staatsgründung Lateinamerikas überhaupt, also 1804, die anderen kamen ja alle erst in den 20er Jahren. Es war ein Land, ja, das gefürchtet wurde, weil man Angst hatte, dass Haiti als Beispiel für alle anderen Sklavereistaaten dienen würde, ja, dass der Beginn einer allgemeinen Sklavenbefreiung sein würde. Das ist auch tatsächlich der Anfang der Ende der Sklaverei in der neuen Welt. Insofern hat eigentlich Haiti eine Pionierleistung gebracht, ja. Eine ganz besondere Rolle für die Haitianer spielt auch dieser 12-jährige Krieg, ja, in dem sie mehrere Nationen, die Franzosen, die englische Flotte, die Spanier besiegt hatten, als ein kleines Volk von schwarzen Sklaven, kaum bewaffnet, ja, mit viel List und Tücke und am Schluss eben auch Napoleon in die Flucht geschlagen hat. Also erstaunlich, aber ein wenig bekannt. Ja.
Da kann man also schon sagen, Haiti war durchaus klein, aber auch ein militanter Staat.
Es war ein militanter Staat, ja. Es war eine sehr geplagte Kolonie. Es war die schlimmste Kolonie im ganzen karibischen Raum, überhaupt die schlimmste Zuckerkolonie, die es überhaupt gab. Ja. Allein deswegen, weil die Zahl der Weißen dort ja außerordentlich gering war und die Zahl der Schwarzen ja entsprechend ganz hoch, sodass also ständig die Gefahr von Aufständen drohte.
Aber das alles, was Sie erzählen, ist ja so, dass es eigentlich von einer enormen Kraft zeugt und einer enormen Energie, die offensichtlich in dem Land, in dem Volk auch drin gesteckt hat. Auch eine Art Vorreiterrolle, was eben die Entwicklung der ersten schwarzen Republik angeht. Aber warum ist dann die politische Entwicklung so dramatisch gelaufen?
Die Sache mit der Kraft stimmt. Es ist also unglaublich, was die Haitianer bringen. Es ist unglaublich, mit welchen Kraftanstrengungen, ja, Frauen über Berge wandern, mit einem Korb auf dem Kopf, mit Gemüse, um ein bisschen auf dem Markt zu verkaufen. Es ist unglaublich, auf welchem niedrigen Niveau die Leute überleben. Ja. Warum? Ja, es gibt verschiedene Gründe. Es ist also auf der einen Seite ist natürlich auch Haiti der Buhmann gewesen, der Buhmann der Kolonialmächte, die fürchteten, dass von Haiti aus andere Revolutionen ausgehen könnten. Außerdem im 19. Jahrhundert, im Zeitalter des Imperialismus, hat man nur ganz gerne auch auf solche Staaten heruntergeblickt und man hat sie vor allen Dingen ausgebeutet. Verschiedene Nationen haben sich da wirklich hervorgetan, Deutsche sogar, Engländer, Franzosen, USA ganz besonders, ja. Die Franzosen zwangen dann die Haitianer, dass sie sich die Unabhängigkeit, die sich selber erkämpft hatten, ja, bezahlen mussten. Sie so mussten sozusagen ihre eigene Freiheit anschließend zurückkaufen.
Das heißt, Haiti war einfach auch ein Land, das von niemandem geschützt wurde.
Es waren von niemandem geschützt. Alle diese kleinen Länder zu dieser Zeit, es gab nicht viele, ja, die hatten gegenüber den Großmächten nicht viel zu sagen. Ja. Es kommen noch andere Probleme dazu. Also erstens mal war die Bevölkerung in sich sehr stark gespalten. Ja. Sie war gespalten in zwei Gruppen, nämlich die ehemaligen Sklaven und die ehemaligen schon befreiten Sklaven. Man nennt sie heute lieber die Mulatten. Ja. Wobei die Mulatten natürlich für sich beanspruchten, eben mehr Bildung zu haben und den Staat führen zu dürfen. Zweites großes Problem für Haiti ist, dass es kaum eine wirtschaftliche Entwicklung gab und der Staat der einzige Arbeitgeber, der einzig nennenswerte Arbeitgeber war, der dann zur Beute wurde. Ja, weiteres Problem ist natürlich, dass Haiti ist ein außerordentlich moderner Staat, aber nur auf dem Papier. Ja. Haiti hat seit der Staatgründung hat 36 Verfassungen gehabt. Ja. Und jede von denen war moderner als andere und keine entsprach der Wirklichkeit dieses Landes. Ja. Insofern hat man eigentlich Verfassungen immer übergangen. Ja. Also die zwei Komponenten, ja, auf der einen Seite der Staat als Beute. Es gibt nur einen einzigen Präsidenten der ganzen Geschichte, der seinen Stuhl geräumt hat, als abgewählt wurde. Alle anderen versuchten dann anschließend mit Putschen und so weiter zu kommen. Und wer nicht an der Macht war, der hat natürlich auch einen Putsch versucht, um an die Macht zu kommen.
Mm. Ja. Es gab ja seit Aristides Vertreibung 2004 6 Regierungschefs im Land. Ja. Bei dem, was dann auch alles passiert und dass die eben nie so richtig ihre Aufgabe erfüllen, scheint es ja eigentlich auch nur logisch, dass der Bevölkerung der Glaube an die Demokratie so langsam auch verloren geht, oder?
Es gibt ein schönes Sprichwort, heißt Otetor, kisch mir met, ja, hau ab, ich möchte an deinen Platz. Ja. Wer die Macht hat, hat sie nur für begrenzte Zeit und er wird versuchen, so viel wie möglich rauszuholen, weil er weiß, anschließend wird er nicht im Lande bleiben. Ja, er wird ins Exil gehen. Die meisten gehen dann in die Dominikanische Republik ins Exil. Insofern ist das ein Faktor der Instabilität, ja, auch der Korruption, wie gesagt. Ja.
Geben Sie, Herr Fleischmann, als Haiti-Kenner dem Staat denn eine Chance auf stabile demokratische Strukturen?
Ich weiß nichts, was hier dort jetzt zurzeit passiert, letztlich oder auf lange Sicht zu beurteilen ist. Es ist natürlich eine furchtbare Katastrophe, aber auf der anderen Seite man hat sich so an Haiti gewöhnt, man sagt immer, das ist der ärmste Staat, aber auf der einen oder anderen Seite wird nun mal den auch Leute vor Augen geführt, wie arm die Leute wirklich sind, ja. Und es ist möglicher. Das Einzige, was Haiti wirklich helfen würde, wenn ganz heftig investiert würde oder wenn dort viel Geld hinkommt, um möglichst unter Kontrolle, das ist natürlich das Problem, denn auf der anderen Seite sind die Haitianer, die ihre Freiheit selber erkauft haben, sehr stolz, dass sie die haben, ja.
Ulrich Fleischmann vom Lateinamerika-Institut an der FU Berlin. Dankeschön. So sieht es also politisch aus und diese Geschichte steckt dahinter. Keine funktionierende Regierung, keine funktionierende Verwaltung, Korruption. Das reicht schon, um die Menschen arm zu machen. Die ökologische Katastrophe, von der wir später noch hören, verschärft das Ganze. 54% der Bevölkerung in Haiti leben von weniger als einem Dollar am Tag. Ann-Kathrin Mellmann war vor der Erdbebenkatastrophe in den Slums von Port-au-Prince.
Die Kinder freuen sich über Besucher aus dem Ausland. Bernadette Bonnet nicht. Sie hat schon oft Fragen von Journalisten beantwortet, aber geholfen habe ihr noch nie jemand, schimpft die alleinerziehende Mutter von 6 Kindern. In Cité Soleil, Stadt der Sonne, dem ärmsten Slum der Hauptstadt Port-au-Prince, stellt Bernadette Lehmkekse her. Sie rührt die bräunliche Masse mit bloßen Händen und legt die Kekse zum Trocknen vor ihre Hütte. Die ist nicht mehr als ein Gatter aus rostigen Blechplatten neben einem stinkenden Haufen Abfall. Das Dach hat der letzte Hurrikan weggefegt. Wenn ich nicht so arm wäre, müsste ich sie nicht um Hilfe anbetteln. Ich kämpfe ums Überleben. Darum bin ich müde und will keine Fragen mehr beantworten. Wenn mir jemand helfen will, dann soll er mir wenigstens ein Dach geben, damit meine Kinder und ich vor dem nächsten Regen geschützt sind. Arm sein in Haiti heißt allein sein. Der Staat kümmert sich nicht um die Menschen. Die meisten haben weder Strom noch Wasser. Kochen müssen sie mit Holzkohle. Ihr Qualm mischt sich mit dem Geruch von verbranntem Müll und Exkrementen. Abfallentsorgung und Kanalisation gibt es nicht. In zugemüllten Flüssen baden Schweine. Mitten im Unrat spielen halbnackte, verwahrloste Kinder. Anderson John ist 12 und hat keine Zeit zum Spielen. Er arbeitet als Kindersklave. Ich lebte in der Stadt Gonaïf. Nach dem Hurrikan im letzten Jahr kam das Hochwasser. Meine Eltern sind ertrunken und ich bin ganz schnell weggelaufen. Zuerst auf einen Berg und dann habe ich mich in einem Bus versteckt, der nach Port-au-Prince fuhr. Hier lebte ich auf der Straße, bis mich meine Tante fand und mit nach Hause nahm. Tante, Tante, so nennt Anderson die Frau, für die er ohne Bezahlung schuftet. Es sind keine wohlhabenden Familien, die Kinder wie ihn aufnehmen, sondern die, die nichts zu teilen haben. Anderson schläft auf dem Boden eines löchrigen Verschlags, einer Behausung für 6 Personen. Die Kinder der Nachbarn üben ein Weihnachtslied. Anderson muss für seine Tante Wasser heranschleppen. Weihnachten hat er zum letzten Mal gefeiert, als seine Eltern noch lebten. In seinem neuen Zuhause gibt es keine Feier und von einem Geschenk kann er nur träumen.
Ich würde mir etwas zum Anziehen wünschen, Jeans, ein T-Shirt und Turnschuhe.
Anne-Kathrin Mellmann über die Armut und die Armen in Haiti. 2008 führte diese Situation zu den sogenannten Hungerunruhen. Diese arme Bevölkerung ist Verwüstungen durch die Kraft der Natur nahezu schutzlos ausgesetzt. Das Erdbeben ist das bisher mächtigste, das je das Land erschütterte. Die Kraft der Natur schildert auch der haitianische Schriftsteller Georges Anglade in seiner Erzählung »Das Auge des Zyklons«.
Orkane und Kaimane arbeiteten also Hand in Hand, um zu zeigen, wer den Ton angab, die Menschen oder sie. Ich für meinen Teil wartete nur ungeduldig auf jene seltene und einzigartige Unternehmung, die in diesem Land der Fischerei und der Jagd beide Tätigkeiten vereinte. Die Wasserjagd nach den kleinen Kaimanen im Auge des Zyklons. Nach jedem Kataklysme kauften die ersten Weißen, die nach China kamen, sie für die Lederverarbeitung auf. Erst danach kamen die Hilfsdienste. Die Zyklone waren nicht für alle ein Übel, und man zeigte mit dem Finger auf diejenigen, die sie für ihre Geschäfte ausnutzten. Wir erfuhren 2 Tage im Voraus, dass eine neue Turbulenz auf uns zukam. Die heftigen Winde wehten immer vom Meer her, aus dem Südosten. Alle hinteren, vor dem Wind liegenden Fenster waren mit Brettern vernagelt worden. Die Häuser in China sind so gebaut, dass sie den Zyklonen den Rücken zukehren. Auf dem gegenüber, unter dem Wind liegenden Balkon, erlebte ich meine erste Überraschung, als noch vor Beginn der Regenfälle das Meer mitsamt großen Tieren in mächtigen, schaumig kochenden Wogen in die Kanäle eindrang. Das war ein schlechtes Zeichen. Der Wind war stärker als gewöhnlich. Und die Kaimane, die in die Stadt eingefallen waren, waren 2 Meter groß, mit klaffenden Kiefern. Sie lagen zu Dutzenden auf dem Platz und eroberten von den Kanälen aus sämtliche Gassen, wo das Wasser höher stieg als sonst. Die Wasserjagd versprach gefährlich zu werden.
Was Georges Anglade in Das Auge des Zyklons beschreibt, lässt nur ansatzweise erahnen, wie sich die aktuelle Erdbebenkatastrophe in Haiti abgespielt haben mag, die an Zerstörungskraft alles bisher Erlebte übertrifft. Vor 3 Tagen bebte die Erde in Haiti. Das, was jetzt berichtet wird, sind die direkten, sichtbaren Auswirkungen dieser Katastrophe. Was noch folgen wird, weiß niemand, denn das Erdbeben traf einen ohnehin armen und auch politisch instabilen Staat. Die Gesamtsituation Haitis führt nicht nur dazu, dass die Folgen des Erdbebens besonders dramatisch ausfallen. Sie macht auch den Wiederaufbau besonders schwierig. Auch ökologisch ist Haiti verwüstet. Michael Castricius ist zurzeit auf dem Weg nach Haiti, hat sich aber vor dem Erdbeben die ökologische Situation in Haiti angeschaut.
Der Westen Hispaniolas ist auf der Karibikkarte ein weit aufgerissenes Maul. Es scheint Kuba zu beißen oder etwas südlicher Jamaika verschlingen zu wollen. Dieses Maul ist Haiti, etwa ein Drittel der Insel. Hintendran hängt die Dominikanische Republik. Jeweils am Unter- und am Oberkiefer des aufgerissenen Mauls durchtrennen Gebirgszüge Haiti. Das Land ist dadurch dreigeteilt. In der Mitte, im tiefen Schlund, liegt eine große Ebene, einst landwirtschaftlich hochproduktiv. Aber der Staat ist auch ökologisch verwüstet. Die Wälder wurden im Laufe der Jahrhunderte abgeschlagen. Noch heute kochen die meisten Menschen mit Holzkohle. Die Folge? Erosion, Erdrutsche nach tropischen Regen, Trockenheit in der früher so fruchtbaren Ebene. Davon singt der 78-jährige Bauer Edouard Vieux ein Klagelied. Sein Vater Max, mit 101 Jahren ältester Bauer des Landes, hat den Niedergang miterlebt. Edouard Vieux hat sich heute in sein Häuschen an der Küste von Saint-Marc zurückgezogen.
Land gibt es viel, sagen wir mal alleine 5000 Quadratkilometer Ebene. Bis zur Unabhängigkeit waren wir die florierendste Kolonie der Welt. Die Bewässerungssysteme waren die perfektesten der Welt. Aber 200 Jahre haben wir nichts dafür getan, sie zu erhalten. All das ist verschwunden. Wir waren ein sehr waldreiches Land und die Erde war fruchtbar. Heute sind nur noch 2% des Landes bepflanzt. Das ernährt uns nicht. Deshalb leben 70% der Haitianer in Städten. Und wir haben heute 8 Millionen Einwohner. Am Tag der Unabhängigkeit waren es nur 400.000. Also sieh dir den Unterschied an. 400.000 Leute auf fruchtbarer Erde und 8 Millionen auf zerstörtem Land. Ernährung ist heute kein landwirtschaftliches Problem, weil wir keine Landwirtschaft mehr haben. Es ist ein fast wissenschaftliches Problem. Wie sollen wir es machen?
Michael Kühn hat darauf eine klare Antwort: aufforsten und neue Bewässerungssysteme bauen. Michael Kühn kam vor 8 Jahren von Hamburg nach Haiti, ist jetzt Landesbeauftragter der Deutschen Welthungerhilfe. In ihren Projekten fördert sie Kleinbauern, baut mit ihnen Brunnen und Kanäle. Haiti, sagt Kühn, sei eine permanente Katastrophe.
Wir sind in einem Land, was sozial extrem instabil ist, mit sehr viel ungelösten strukturellen Problemen. Auslandsabhängigkeit, Ressourcenknappheit, abgeholzte Wälder, nur noch 1,25% der Oberfläche in diesem Land sind bewaldet. Der Bevölkerungsdruck ist immens, die Abhängigkeit von Importen ist extrem groß, nationale Produktion findet so gut wie nicht mehr statt. Ohne Einkommen keine Lebensunterhaltssicherung. Das heißt, die Schaffung von Jobs ist extrem wichtig. Die Leute in die Lage versetzen, die Schule ihrer Kinder zu bezahlen, öffentliche Transporte zu bezahlen. Das sind Dinge, die entscheidend sind. Ohne die wird dieses Land vermutlich wirklich zugrunde gehen.
Und das sagte der Vertreter der Welthungerhilfe schon vor der Erdbebenkatastrophe, die Haiti jetzt getroffen hat. Land ohne Zukunft, Haiti nach der Katastrophe, der Tag in HR2 Kultur. Teure Importe, zu wenig nationale Produktion. An dieser Situation ist natürlich auch das Ausland schuld, zum Beispiel die USA. Ralf Siener in Washington, guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Haiti hat Kaffee und Mangos exportiert, die Waren zum eigenen Gebrauch, aber aus anderen Ländern importieren müssen, zu hohen Preisen zum Teil. Die USA haben hier schon eine Wende vollzogen, den Markt etwas geöffnet. Gibt es da ein Umdenken in den USA?
Das gibt es. Es gab massive Kritik von verschiedenen entwicklungspolitischen Gruppen, auch verschiedenen Medien, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir als USA Haiti missbrauchen, um unsere Überschüsse, vor allen Dingen die landwirtschaftlichen Überschüsse dort abzuladen und damit sozusagen die lokale haitianische Infrastruktur, was die Erzeugung von Nahrungsmitteln angeht, zu zerstören. Und dieser Umdenkungsprozess hat eingesetzt, hat auch erste Früchte getragen. Haiti verzeichnete vor dieser Megakatastrophe Wachstumsraten, zwar nur von 1,5%, aber immerhin, es war eine Trendwende da. Übrigens auch ganz interessant, es gab mehrere ausländische Investoren in letzter Zeit, die zum ersten Mal Interesse an Haiti geäußert hatten, zum Beispiel große internationale Hotelketten. Das hatte es vorher nicht gegeben. Es war im Grunde genommen ein Stadium der Hoffnung erreicht und jetzt diese Katastrophe.
Läuft da auch so ein bisschen ein Kampf mit Argumenten, der auch mit Schuldzuweisungen zu tun hat? Also ist diese falsche Politik, falsche Entwicklungshilfe, falsche Wirtschaftspolitik unter Umständen auch mit Schuld an den Auswirkungen dieser Katastrophe?
Das sagen viele zumindest, sagen wir mal, demokratisch oder linksorientierte Amerikaner, sagen im Grunde genommen, sind wir Amerikaner mit ein Grund der permanenten Krise von Haiti, die dieses Erdbeben jetzt auch noch schlimmer gemacht hat, als es ohnehin ist. Wir haben Diktatoren dort unterstützt, die Leute, die demokratisch gewählt wurden, fortgejagt. Es gab ein Rein und Raus von Herrschern, der CIA war immer mit dabei. Wir haben mit zur Instabilität dort beigetragen. Wir haben die lokale Wirtschaft zerstört. Wir haben dafür gesorgt, dass viele Leute zusätzlich noch vom Land in die Stadt nach Port-au-Prince gezogen sind. Ein Trend, den es ja ohnehin in fast allen Armutsstaaten gibt. Aber wir mit unseren amerikanischen großen Entwicklungsorganisationen haben noch Werbung dafür gemacht. Zieht in die Stadt, industrialisiert das Land. Was war der Effekt jetzt bei dieser Katastrophe? Die Leute sitzen in Port-au-Prince auf den Hügeln und wurden dort massenweise durch die herabfallenden Gesteinsbrocken getötet. Wären sie stärker auf dem Land gewesen, hätten dort agiert, wäre es etwas glimpflicher für sie verlaufen, so die Kritik linker Gruppen hier in den Vereinigten Staaten.
Hat denn mit solch einer Kritik vielleicht auch zu tun, dass diese Katastrophe ja in den USA sehr große Aufmerksamkeit erregt, hochrangige US-Politiker ihre Auslandsreisen absagen und Obama die Hilfe für Haiti auch zur Chefsache erklärt hat?
Auf jeden Fall. Obama sieht natürlich eine Chance, hier Profil zu zeigen in vielfacher Hinsicht. Er ist ja in letzter Zeit sehr stark von den Republikanern kritisiert worden nach dem Motto, du redest schön, du siehst gut aus, aber du kriegst nichts konkret geregelt. Deine Managementfähigkeiten sind gleich null. Du bist nur Performance, du bist kein Inhalt. Und hier wollte er sozusagen Nägel mit Köpfen machen. Er ist gleich aufgetreten mit Hillary Clinton, der Außenministerin, mit dem Verteidigungsminister, die beide ihre Auslandsreisen abgesagt haben und wollte zeigen, ich bin anders, ich kann es. Im Gegensatz zum Republikaner George W. Bush, der zum Beispiel im letzten Jahr, als ein verheerender Hurricane auf Haiti getobt hat, nur eines zu tun gedachte, nämlich zu verhindern, dass irgendein Flüchtling von Haiti in die Vereinigten Staaten kam. Null an Krisenmanagement. Null an Krisenmanagement im Fall vom Hurricane Katrina. Null an Krisenmanagement unter George W. Bush bei vielen anderen Katastrophen, wie zum Beispiel bei der Tsunami-Katastrophe in Asien. Und Obama will den Fall Haiti sozusagen zu einem Fokus machen, um zu zeigen, ich bin anders als Bush und ich kann nicht nur gut reden, ich kann auch tatsächlich handeln.
Würde sich ja auch einen ganz guten Eindruck machen, so kurz vor dem Jahrestag seiner Vereidigung nächste Woche. Aber es geht ihm doch sicher auch darum, zum Beispiel eben Flüchtlingsströme zu verhindern. Also ein bisschen eigene Interessen spielen da schon mit, oder?
Ja, in doppelter Weise. Es geht um eine Art der Selbstprofilierung und es geht in der Tat darum, dass nicht noch mehr Flüchtlinge von Haiti hier hinkommen und es noch mehr illegale Einwanderer gibt. 30.000 sind zurzeit in den USA. Obama hat zwar gesagt, ich werde jetzt vorerst keinen mehr abschieben, aber ganz klar, die Linie der Regierung ist, es sollen nicht noch zusätzliche kommen. Es gibt bereits 800.000 Menschen aus Haiti, die hier in den USA leben.
Jetzt hat natürlich aber auch, haben die USA ein historisch interessantes Verhältnis zu Haiti. Und wenn man vorhin gehört hat, es ist ja auch wirklich als die schwarze Perle der Karibik beliebt gewesen. Es war, hatte Glanzzeiten, die erste schwarze Republik. Jetzt hat, die, haben die USA den ersten schwarzen Präsidenten. Mag das auch eine Rolle spielen?
Das spielt sicherlich eine Rolle, das historische Bewusstsein auf der einen wie auf der anderen Seite. Für viele Amerikaner ist Haiti immer sozusagen linksradikal verdächtig. Sie haben es erwähnt, die erste schwarze Republik, damals herrschten in den Vereinigten Staaten noch die Sklavenhalter. Und man hat immer beobachtet, dass Kuba ein sehr gutes Verhältnis, Fidel Castro eben Richtung Haiti hatte, Venezuela jetzt auch bei diesen Hilfsmaßnahmen sehr aktiv ist. Also die amerikanischen Konservativen, für die war Haiti immer so etwas wie ein rotes Tuch. Man hat sich daran erinnert, dass Simón Bolívar, der große südamerikanische Unabhängigkeitskämpfer, der ja für die Unabhängigkeit von Ecuador, von Peru, von Venezuela mitgekämpft hat, dass der immer mit einer Statue im Präsidentenpalast in Port-au-Prince vertreten war. Und das hat den Rechten hier überhaupt nicht gefallen. Auf der anderen Seite natürlich das stärker demokratische, progressive Amerika sieht in Haiti eben einen kleinen, armen Staat, an dessen Armut die USA mitschuldig sind.
Aber wie erleben Sie das, Herr Sina, in Washington? Ist das nicht auch so ein bisschen jetzt ein Wettlauf oder Wettkampf, wer hilft am schnellsten, wo auch die USA natürlich ganz vorne liegen will?
Auf jeden Fall. Es gab hier viele Pressestimmen, die gesagt haben, guck mal, die Kubaner sind vor uns da. Oder Venezuela, der verhasste Hugo Chavez ist jetzt schon mit 3 Feuerwehrbrigaden auf Haiti oder in Haiti vertreten, während wir noch nicht mal angekommen sind. Das geht nicht. Sozusagen unsere politischen Gegner besetzen das Feld. Wir müssen jetzt schnell handeln. Also das gibt es. Auf der anderen Seite, das finde ich auch ganz interessant, ermöglicht die Krise auch neue Wege. Beispiel, heute Nacht haben sich die Vereinigten Staaten und Kuba geeinigt, dass US-Hilfsflugzeuge den Luftkorridor über Kuba passieren dürfen. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, um die Hilfsgüter möglichst schnell nach Haiti zu bringen. Das geht nur, wenn man über Kuba fliegen darf. Und das ist jetzt möglich.
Also doch ein bisschen Hoffnung für die Hilfe für Haiti. Ralf Sina in Washington, vielen Dank. Land ohne Zukunft. Haiti nach der Katastrophe, der Tag in HR2 Kultur. So eine Katastrophe hat auch Haiti noch nicht erlebt. Dabei ist Haiti wirklich viel gewöhnt. Gleich mehrere Wirbelstürme fegten 2008 über das Land und verwüsteten ganze Landstriche. Ein Zyklon beschreibt auch der beim Erdbeben umgekommene haitianische Schriftsteller Georges Anglade in seiner Erzählung Das Auge des Zyklons. In diesem Falle wusste man, dass ein Unglück naht, konnte die Häuser verrammeln. Aber gefährlich blieb das geschehen trotzdem und mit dem Orkan kamen auch noch die Kaimane.
Die Winde ließen nicht nach. Die Zeit verging und der Zyklon hatte anscheinend kein Auge, das der Stadt eine kleine Atempause verschaffen konnte. Schon zischten ein paar Dächer über den Platz. Die Wellen schlugen gegen die Pontons des Hafens und schleuderten die Boote weit ins Land. Das Wasser stieg immer noch. Niemand dachte mehr an die Wasserjagd. Sie fiel aufgrund der höheren Gewalt des Windes aus. Auch die großen Kaimane, die stark genug waren, um dem ersten Ansturm des Windes in den Mangroven zu trotzen, hatten nun den Rückzug in die Stadt angetreten. Jetzt handelte es sich um ausgewachsene, 5 Meter lange Exemplare, die mit schwerem Schritt durch die Straßen wandelten und sich mit aufgerissenem Maul musterten, wenn sie sich auf dem Platz begegneten. Ein tief hängender, schwarzer und blitzgepeitschter Himmel ließ ohne Unterlass seine Wasserhosen auf die Stadt niedergehen.
Das ist noch nicht alles, was der Zyklon bei Georges Anglade anrichtet. Die Kraft der Natur lässt noch nicht nach. Jetzt haben wir viel von Haiti gehört, von der Armut, der politischen und der ökologischen Katastrophe, die schon vor dem Erdbeben das Land fest im Griff hatte. Das alles gilt so nicht für das Land, das die andere Hälfte der Insel oder die anderen zwei Drittel der Insel Hispaniola ausmacht, die Dominikanische Republik. Als beliebtes Urlaubsziel zwischen dem Atlantik und der Karibik steht sie deutlich besser da, wenn auch nicht glänzend, wie uns gleich der GTZ-Vertreter der Region berichten wird. Auf jeden Fall ist dieser Nachbar von Haiti der reichere der beiden Inselstaaten.
Klingt die Dominikanische Republik. Am Strand, in den gerade von Deutschen vielbesuchten All-Inclusive-Ressorts, in den Gassen der Städte, in den offenen Bierkneipen auf dem Land, in den Bergen. Und an der Nordküste, in Puerto Plata und in Sosua, wo Ballermänner und Sextouristen Mädchen in billigen Kaschemmen suchen und finden. Hier hat die Dominikanische Republik zu Recht das Image Schmuddelecke der Karibik, wo Bierbuden Bockwurst und Schnitzel anbieten und teutonische Namen tragen wie Mannis Kampftrinkerbar, Schalke Tom oder Extra Breit. Keine 80 Kilometer südlich von den Sündenstränden, einmal rüber über die Cordillere, dämmert die ländliche Dominikanische Republik vor sich hin, im fruchtbaren Tal Cibao, das halbe Land versorgt mit Gemüse, Bananen, Mangos, Ananas, Kakao, Reis und Tabak. In der größten Stadt Santiago de los Caballeros erzählt das Tabakmuseum die Geschichte von Anbau und Verarbeitung des Krautes. Auf ihre Zigarren sind die Dominikaner mindestens so stolz wie die Kubaner. Ebenfalls im Cibao-Tal in Salcedo werden busseweise Schulkinder zum Anwesen der Nationalheldinnen des Landes gebracht. Die drei Mirabal-Schwestern Minerva, Patria und Maria Teresa wurden 1960 von Schergen des damaligen Diktators Trujillo ermordet. Auf der Küstenstraße der Hauptstadt Santo Domingo steht noch der protzige Obelisk, den der Diktator errichten ließ. Heute zieren ihn allerdings Porträts der Mirabal-Schwestern. Nur wenige Kilometer entfernt, an derselben Straße, wurde der Tyrann 1961 ermordet. Santo Domingo ist voller Geschichte, schließlich ist sie die erste Stadt Amerikas. Die häufigsten Vokabeln des Fremdenführers Esteban Lara sind logischerweise Älteste und Erste.
Aquí estuvo el Palacio de Gobierno haitiano.
Hier ist der ehemalige Regierungspalast der Haitianer, von denen wir 22 Jahre lang regiert wurden. Gleich daneben das älteste aus Stein gebaute Haus in Amerika. Da das erste Franziskanerkloster und die Ruine des ersten Krankenhauses Amerikas. Als man dem Piraten Francis Drake die Zahlung von 1 Million Dukaten verweigerte, steckte er die Schiffe im Hafen und einige Kirchen in Brand. Vor allem aber plünderte er die erste Kathedrale Amerikas.
Geschichte und Geschichten, die jeder erlebt, der sich in der Dominikanischen Republik von Hängematte, Sandstrand und Bierbude aufrafft und das Land erkundet. Das sollen, so wünscht es sich nicht zuletzt Tourismusminister Felix Jiménez, immer mehr Besucher des Landes tun. Man will weg vom Image des Erfinders der All-Inclusive-Anlagen hin zum exklusiveren Urlaub, teurer, aber niveauvoller.
So sieht es also beim Nachbar Haitis aus in der Dominikanischen Republik. Alles, was wir in der vergangenen Stunde über Haiti gehört haben, klingt besorgniserregend. Nicht nur die Auswirkungen des Erdbebens, auch sonst wirtschaftlich, ökologisch und politisch am Boden. Das alles trifft nicht in diesem Ausmaß für den Nachbarstaat zu die Dominikanische Republik. Dort erreichen wir Hans-Peter Debelius, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ für Hispaniola, für die Region zuständig mit Sitz in Santo Domingo. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Zunächst mal zur aktuellen Situation. Sie befinden sich nur wenige 100 Kilometer vom Unglücksort entfernt. Was bekommen Sie vom Erdbeben und von den Folgen des Erdbebens mit?
Nun, zunächst mal haben wir natürlich von dem Erdbeben selbst die Stöße hier auch in Santo Domingo noch verspürt. Insbesondere Leute, die in Hochhäusern wohnen, haben das sehr stark gespürt. Ein Hochhaus ist auch, also von einem weiß ich auch, dass es evakuiert worden ist. Schäden sind hier aber keine aufgetreten. Das gilt genauso für die Grenzregion zu Haiti, die ja von uns nochmal entfernt ist. Von der Grenze bis nach Port-au-Prince sind es 80 Kilometer. Auf der dominikanischen Seite gab es keine Schäden.
Sprechen wir über die Unterschiede dieser beiden Staaten. Wenn man sich die wirtschaftliche Situation anschaut, dann lebt die große Mehrheit der Bevölkerung in Haiti von $1 bis $2 am Tag. Warum geht es den Menschen in der Dominikanischen Republik besser?
Ja, man kann da eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen starten. Ich will jetzt mal anfangen mit dem Erklärungsversuch der Bevölkerung. Auf einem Drittel der Insel im haitianischen Teil leben genauso viele Menschen wie auf den zwei Drittel der Insel im dominikanischen Teil. Das heißt, die Ressourcen sind sehr viel stärker genutzt worden und mussten sehr viel stärker zum Überleben der Menschen genutzt werden, als das in der Dominikanischen Republik geschehen ist. Ich glaube aber nicht, dass das eine einzige und vor allen Dingen ausreichende Erklärung ist. Ganz sicherlich sind die politischen Situationen in den beiden Ländern absolut unterschiedlich zu bewerten. 1961 wurde Trujillo ermordet. Damit war die letzte größere Diktatur in der Dominikanischen Republik beendet, die immerhin über 30 Jahre gedauert hat. Danach gab es Politiken, die dazu geführt haben, dass das Land einen gewissen Aufschwung genommen hat. Unter anderem gehört dazu die in etwa 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts angefangene Tourismusausrichtung in diesem Land. Dazu gehört natürlich auch eine Sicherheit für Investoren, die dann in das Land kommen und auch in diesem Sektor wie so Tourismus arbeiten. Das Ganze hat in Haiti einen völlig anderen Verlauf genommen. Von den 60er Jahren bis in die 80er Jahre regierte eine Familie Duvalier, besser bekannt unter Papa Doc und Baby Doc. Danach gab es eine Militärregierung und seit den 90er Jahren gibt es immer wieder wechselnde, gewählte, von wenig Leuten gewählte Regierungen, die letztlich dazu geführt haben, dass in 2004 Aristide, der damalige Präsident, das Land verlassen musste und ein relativ großes Chaos institutioneller Art hinterlassen hat. Eine Polizei, die nicht funktioniert, eine innere Sicherheit, die nicht gewährleistet werden kann. Dann sind ja die Minister Blauhelme gekommen. Seit 2004 sind sie im Land, unterstützen das Land dabei, langsam aber sicher wieder in geregelte Bahnen zu kommen. Und man konnte sagen, dass in 2009 Haiti zumindest auf einem guten Weg war, wieder ein demokratischer Staat zu werden und seine Institutionen langsam aber sicher aufbauen konnte. Mhm.
Aber für den, ja, eine Frage doch mal bei dem Tourismus. Sie sagten, die Dominikanische Republik, für den ist das eine große Einnahmequelle. Könnte es für Haiti ja auch sein? Ist das nur aufgrund der politischen Situation nicht so?
Um den Tourismus aufzubauen, brauchen Sie Infrastruktur. Für Infrastruktur brauchen Sie Kapital. Sie müssen Kapitalgebern eine Sicherheit bieten, dass sie dann auch das, was sie dort in dem Land investieren, dass sie daran auch verdienen können. Das ist in Haiti überhaupt nicht gewährleistet. Insofern kriegen sie keine sicheren Kapitalgeber in das Land und können die Wirtschaft nicht aufbauen.
Könnte man denn bei der Landwirtschaft noch, sagen wir mal, Ansatzpunkte finden, da wieder aufzubauen? Da gab es durch Abholzung ja auch viele Überschwemmungen. Natürlich sind die Naturkatastrophen, machen das Ganze nicht einfacher, aber da ist ja eine ganze Struktur in der Landwirtschaft zerstört worden. Gibt es da Chancen, nochmal anzusetzen?
Ja, wir müssen dort ansetzen. Wir müssen auf einem ganz niedrigen Niveau ansetzen. Die Landwirtschaft ist ja durch dieses Erdbeben nicht weiter geschädigt worden. Die Landwirtschaft ist durch die Hurricanes geschädigt worden und eben insbesondere durch die unverantwortliche Abholzung, die in Haiti betrieben worden ist. Stellen Sie sich vor, 0,5% der haitianischen Landfläche ist mit Wald bestanden. Es ist also so gut wie gar nichts mehr und insofern hat Haiti einfach größte Probleme, seine Ressourcen zu sichern. Da muss man ansetzen, aber ist man auf einem absolut niedrigen Niveau. Haiti ist im Moment nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Es gibt Nahrungsmittel, die von außen reinkommen. Das wird auch in Zukunft jedenfalls auf die Schnelle nicht änderbar sein und nach dem Erdbeben schon gar nicht. Aber Sie haben völlig recht, das ist das, wo man ansetzen muss. Man muss versuchen, bei den natürlichen Ressourcen wieder ein Verhältnis zwischen Forst und Landwirtschaft hinzukriegen, das die Erosion weitgehend vermeidet. Mhm. Eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit.
Jetzt haben Sie, Herr Debelius, mit Sitz in Santo Domingo eben schon angesprochen. Ex-Präsident Aristide befindet sich seit 2004 im Exil. Jetzt soll er nach jüngsten Meldungen auf Spiegel Online angekündigt haben, er wolle zurückkehren nach Haiti, um beim Aufbau zu helfen. Was bedeutet denn das?
Ja, das kann ich Ihnen, also das habe ich noch nicht gehört, die Meldung. Möglicherweise sagen sehr viele Haitianer jetzt Dinge, die dazu führen, dass sie helfen wollen. Welche politische Absicht da dahinter steckt, das möchte ich nicht kommentieren.
Mhm. Zum Schluss eine Frage, Herr Debelius, als der ja eben auch vor Ort ist in Santo Domingo und für die gesamte Region, für die GTZ arbeitet. Es klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber man könnte ja auch sagen, diese Situation im Moment und diese große internationale Aufmerksamkeit könnte Haiti auch die Chance zu einem Neuanfang geben. Immerhin wäre es jetzt überzogen gesagt im Verhältnis jetzt oder im Vergleich zu Afghanistan zum Beispiel ja leichter, dort aufzubauen. Man hat dort keine Islamisten, keine Bedrohung für den Weltfrieden und die reiche Welt, sondern es ginge ja in Anführungsstrichen nur um einen Aufbau. Sehen Sie diese Chance für Haiti?
Es ist ja in der Tat so, dass solche Naturkatastrophen immer die Weltöffentlichkeit auf einen Punkt lenken. Und es ist für ein Land zumindest, was die Ressourcen angeht, die man dann zusätzlich bekommt, um so einen Aufbau zu machen, natürlich so, dass das von Vorteil ist. Die Ressourcen, die reinfließen, werden aber bestimmt nicht das abdecken, was zerstört worden ist in Haiti. Ein Neuanfang, so ein Event kann zu einem Neuanfang führen, aber Haiti braucht immense Ressourcen, immense Mittel, um aufzubauen. Auch vorher waren natürlich von der Weltöffentlichkeit nicht zu stark bemerkt. Die internationalen Geber und die internationalen Entwicklungsorganisationen in Haiti als ärmstem Land der westlichen Hemisphäre und haben dort gearbeitet. Und auch vorher war die Meinung, dass Haiti nur dann nach vorne kommen kann, wenn es einmal ein gesicherteres Staatssystem gibt, wenn es aber zum Zweiten auch eine Menge an Geld gibt, die in dieses Land fließen.
Hans-Peter Debelius für die GTZ in Santo Domingo. Ganz herzlichen Dank. Haiti nach der Katastrophe, HR2, der Tag. Das Erdbeben in Haiti traf also ein Land, das ohnehin mit chaotischen Verhältnissen kämpft, das aber auch immer wieder mit den Mächten der Natur zu kämpfen hat. Eine Geschichte von dem Schriftsteller Georges Anglade beschreibt diesen Kampf am Beispiel der Stadt China. Der Zyklon verliert langsam an Kraft, die schrecklichen Schäden, die er hinterlässt, werden sichtbar.
China brach an allen Ecken und Enden unter dem Zyklon des Jahrhunderts zusammen. Das Vieh trieb inzwischen ertrunken zwischen den Kaimanen. Alle Bewohner von niedrigen Häusern hatten in den mehrstöckigen Gebäuden Zuflucht gesucht. Das aus Stein gebaute Pfarrhaus war geöffnet, die Kirche auch. Das Wasser stieg weiter. Einige Verletzte gaben den Gerüchten neue Nahrung, dass die Kaimane jetzt die Menschen angriffen, die sich auf die Straßen wagten. Nur wenige Häuser sollten dem Ansturm widerstehen. Alle waren geschädigt. Zwei Tage später, als am Himmel eine unschuldige Sonne den Zyklon ablöste, als wäre nichts gewesen, war China nur noch Schlamm und Verwüstung. Wir zogen mit unserer Mutter nach Port-au-Prince. »Bis zum Wiederaufbau des großen Hauses«, sagte mein Vater, der inmitten der Ruinen vor Ort blieb. »Nur kurz hin und zurück.« Aber die Beklemmung, die mir das Herz zusammenzog, sagte mir das Gegenteil, nämlich, dass dies eher eine einfache Fahrt war, dass dies Exil hieß, das Erste, und dass man aus ihm noch verwüsteter hervorging als das Stück Land, das wir zurückließen.
Das Auge des Zyklons erschienen in Das Lachen Haitis, das Buch des verstorbenen Schriftstellers Georges Anglade. Das war der Tag zur Haiti nach der Katastrophe. Spendenkonten finden Sie unter HR Online. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.